Nachts. Eine rote Ampel in der Stadt. Der eine Fahrer schaut nach links. Der andere Fahrer schaut zurück. Beide sind bereit. Dann wird's grün. Und beide drücken das Gaspedal komplett durch. Illegale Autorennen sollen eigentlich streng bestraft werden. Aber das hält die Raser nicht ab. Die Zahl der Verfahren in solchen Fällen steigt. NDR-Reporterin Esra Öser hat sich für Panorama 3 auf die Suche gemacht und wollte wissen, warum sich Raser auch durch hohe Strafen nicht bremsen lassen. Und Esra wollte wissen, was man noch dagegen tun kann. Denn sie hat auch Menschen kennengelernt, deren Leben durch einen tödlichen Unfall für immer verändert wurde. Auf unterschiedliche Weise. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Montag, der 19. Mai. Hallo Esra.
Hallo.
Du wolltest in der Raser-Szene recherchieren. Ich stelle mir das ja gar nicht so leicht vor, da reinzukommen.
Die Raser-Szene ist sehr, sehr schwierig. Man hat eben nicht den typischen Zugang, weil es eben illegal stattfindet. Ich finde es wichtig, dass man, wenn man einen Film über Raserei macht, dass man auch diejenigen findet, die das gerne tun und machen, um zu verstehen, warum sie es tun. Und es gibt in vielen großen Städten sicherlich so ein paar Stellen, wo die sich dann öfter und regelmäßiger treffen. Da wussten wir, in Hamburg gibt es eine Aral-Tankstelle bei Billstedt. Und da haben wir uns entschieden, erstmal hinzufahren und zu gucken, treffen wir da welche oder nicht. An der Tankstelle waren dann so ein paar Autotuner, würde ich eher sagen. Aber es war nicht so viel los. Also es war schon im Winter, würde ich sagen. Im Oktober, da war es auch schon nicht mehr hell um 4, 5 Uhr. Ja, und dann haben wir die angeschnackt und gefragt, Mensch, ist das nicht hier so ein Treffpunkt, wo Autoliebhaber sich treffen und sich unterhalten? Ja, schon, sagte der eine dann uns, aber heute ist kein Treffen, weil die Saison geht jetzt zu Ende, ihr seid zu spät. Und außerdem wollen wir auch nicht, dass hier irgendjemand filmt. Ich habe dann einfach weitergesucht nach dem ersten Anlauf und habe dann nach Rasern gesucht, die vielleicht irgendwo mal in der Presse aufgetaucht sind, ob anonym oder nicht. Und bin dann bei meiner Recherche auf Nico Klassen gestoßen. Er kennt die Szene und ist selber sozusagen illegale Rennen gefahren. Er hat es mit einem Suchtverhalten beschrieben.
Du setzt dir den Heroinschuss, du springst aus dem Flugzeug mit dem Fallschirm. Das ist Adrenalin einfach. Also es sind ja auch viele Fahrer hier, die sind nass geschwitzt im Ziel, weil die so viel Adrenalin ausschütten in dem Moment.
Es ist so, dass es wie so ein Kick, was man sich holt und süchtig danach ist.
Das ist so, glaube ich, die natürliche Droge dann, die dein Körper dir versprüht.
Man denkt nicht viel darüber nach.
Das ist ein Schalter, der sich umlegt, der dich sehr egoistisch macht, weil du jetzt deinen Suchtrausch ausleben möchtest. Und dann gehst du über alles. Rote Ampeln, enge Kurven.
Man ist dann an der Ampel und wenn die Ampel rot ist und neben dir steht jemand, dann gucken sie sich gegenseitig an, geben ein bisschen Gas und sehen dann, ah, okay, er will es auch. Und bei grün fällt's. Also bei grün drücken sie aufs Gas und dann entscheidet einfach, ja, die Strecke. Es ist eine ziemlich gefährliche Sache und ich habe ihm das auch gefragt. Bei Grünfeld auf offener Straße, was ist das für ein Gefühl? Denkst du da nicht darüber nach, dass du dich selbst oder andere in Gefahr bringst? Und da hat er gesagt, nee.
Was weiß ich, Abgase, Fußgänger, im wahrsten Sinne des Wortes Radfahrer. Ist ja scheißegal, du willst jetzt das Rennen gewinnen. Du willst jetzt vorne sein, du willst jetzt der Erste sein.
Was für Rennen ist der gefahren?
Ja, unterschiedliche. An den Wochenenden haben sie sich getroffen. Kurz vorher gibt man bekannt, wo treffen wir uns. Und dann haben sie sich getroffen und sind dann 300, 400 illegale Autorennen pro Wochenende gefahren. So ein illegales Autorennen findet meistens abgelegen irgendwo statt, wenn sie sich in Gruppen treffen und Autorennen fahren. Es gibt eben zwei unterschiedliche Rennen. Es gibt welche, die spontan stattfinden an der Ampel. Die ist ja auch gefahren, aber es gibt auch welche, die schon ein bisschen geplanter sind. Also es gibt Rennen, wo sie sich dann mit Freunden absprechen und sagen, wir treffen uns da und dort. Und dann sind da weiß ich nicht, 15, 20 Leute mit ihren Autos und fahren dann auf einer geraden, möglichst geraden, abgelegenen Strecke rennen, bis sie dann vielleicht erwischt werden oder eben Nachbarn sich beschweren oder ja.
Und wer macht da mit?
Es ist tatsächlich so, dass vor allem junge Männer zwischen 25 und 35 rasen. Also ich habe wirklich diese Frage auch immer wieder mitgenommen, warum sind es eigentlich immer die jungen Männer? Wir haben ja auch Expertinnen und Experten gesprochen. Wir haben auch Verkehrspsychologen gesprochen. So genau kann es dir niemand beantworten, warum dieses Phänomen gerade bei jungen Männern so ist. Es ist vielleicht der Kick, Adrenalin, die Suche nach etwas, was ein, ja, so Aufregung. Ich weiß es einfach nicht. Es konnte mir aber auch wirklich niemand konkret beantworten.
Wie groß ist dieses Phänomen Autorennen und Rasen generell in Deutschland?
Mein Eindruck war sehr groß. Also es gibt viele, viele Facebook-Gruppen, viele, viele Menschen, junge Männer vor allen Dingen tatsächlich auch in der Recherche, die auch auf YouTube sich mitteilen, die ihre Autos gerne zeigen, die auch auf deutschen Straßen, wo auch hier und dort die Begrenzung nicht da ist, wird wirklich gerne ausgenutzt. Es gibt ja auch sehr, sehr viele Autobahntouristen, die wirklich nach Deutschland kommen, um schnell fahren zu können. Die Szene ist sehr, sehr verbreitet.
Also auf der Autobahn wird gerast, aber eben auch auf allen möglichen anderen Straßen und auch in Städten. Gibt es da konkrete Zahlen? Wie oft passiert sowas?
Letztlich kann man sagen, bundesweit steigen sie. Wir haben uns auf Norddeutschland konzentriert und da ist es natürlich bemerkenswert, dass gerade in Bremen eine Steigung von bis zu 55% da ist.
Bei einem mutmaßlichen Raserrennen in Düsseldorf ist ein 55-jähriger unbeteiligter Autofahrer schwer verletzt worden.
Ein 24 Jahre alter Mann mit seinem 640 PS starken Auto zwei junge Frauen erfasst. Die 19 Jahre alte Hanna starb, ihre 17-jährige Freundin wurde schwer verletzt. Alle hatten zuvor ein Feuerwehrfest in
Unfall in Wilhelmsburg verletzt, als ein BMW gegen eine Ampel krachte.
In Ludwigsburg wurden vor wenigen Wochen genau so zwei junge Frauen völlig sinnlos und auch viel zu früh aus dem Leben gerissen.
Also wir haben uns in der Recherche auf Norddeutschland konzentriert. Es ist schon so, dass die Fallzahlen aber eigentlich auch bundesweit steigen. Es kann daran liegen, dass die Zahlen steigen, weil mehr kontrolliert wird. Es kann aber auch daran liegen, dass die Zahlen steigen, weil die Szene sich besser vernetzen kann.
Es war ein Unfall, der ganz Göttingen geschockt hat. Am 1. Oktober
Jannik war auf dem Weg nach Feierabend, auf dem Weg nach Hause in Göttingen. Es war nachts, er war auf dem Weg nach Hause, dann fuhr er ganz normal mit 50 diese Kreuzung runter und auf einmal kam da jemand, der wirklich frontal in seinen Wagen reingefahren ist. Also der ist quasi durch ihn durchgefahren, kann man sagen. Mit einer sehr, sehr hohen Geschwindigkeit, 130 km/h ist er gefahren.
Was wäre da erlaubt gewesen?
50 war erlaubt. Viel zu schnell. Und dieser Raser war alkoholisiert und ist auch über mehrere rote Ampel durchgefahren. Das konnte man dann hinterher feststellen. Heike Bertram ist die Mutter von Jannik und Heike war bereit, mit mir zu sprechen. Heike Bertram war nicht zu Hause, als der Unfall passiert ist. Sie wurde angerufen von der Polizei und ist dann einfach sofort losgefahren, ist ins Auto gestiegen und ist sofort losgefahren Richtung Krankenhaus. Ja, und dann hat sie erfahren, wie schlimm es eigentlich ist mit ihrem Sohn. Am Telefon hat die Polizei ihr nicht viel gesagt. Sie haben ihr von dem Unfall erzählt und haben sie gebeten, schnell ins Krankenhaus zu kommen. Und als sie dann da war, war Jannik verstorben.
Jannik war ein ganz liebenswertes Menschenkind. Ist das Jüngste von mir. Also ich habe drei Kinder, er ist der Jüngste. Er war schon manchmal auch ein bisschen anstrengend und schwierig, wie das so bei dritten Kindern häufig ist. Aber der hat einfach seinen Weg gemacht und er hat das getan, wo er Spaß dran hatte, was ihn glücklich gemacht hat. Der war halt immer da, wenn man ihn brauchte.
Jannik hatte das ist mir so im Kopf hängen geblieben. Er hatte eigentlich nur eine Sekunde Reaktionszeit. Er hatte überhaupt keine Chance. So schnell ist er da in ihn reingefahren. Und in dieser einen Sekunde konnte er eigentlich nichts machen, außer kurz zuvor festzustellen, da kommt jemand gerade und knallt in mich hinein. Und er hatte eigentlich gar keine Chance.
Bin nicht mehr die, die ich mal gewesen bin. Und das kann ich auch für meine Kinder und meine Enkelkinder sagen. Die haben einfach einen Verlust erlitten und wir haben diese Angst, wenn das Telefon klingelt oder dieses, die Kinder sind unterwegs zu mir oder zu sich nach Hause und du denkst immer, gleich klingelt's, gleich ruft wieder jemand an. Also man hat diese Unbeschwertheit verloren.
Und der mutmaßliche Unfallfahrer, was weiß man über den?
Was der Anwalt zumindest sagen konnte, war, es war auch ein junger Mann, der einen BMW gefahren ist, einen schwarzen BMW. Er hat mir dann ein Foto von seinem BMW gezeigt, was er selber auch auf Instagram auf seiner Seite gepostet hatte. Also der ist schon gerne schnell gefahren, das sieht man auch auf diesem Foto konkret. Da siehst du halt, dass er total Gas gibt. Du siehst diese Gaswolke hinten. Der war schon stolz auf sein Auto und er hat auch gerne Fotos von seinem Auto gepostet. Mhm. Er ist aber vorher nie offiziell aufgefallen. Das ist auch wichtig bei so einem Verfahren, wenn jemand erwischt wird und der einen Unfall verursacht hat, wo dann jemand umkommt, ist es total essentiell, ist er schon mal vorher aufgefallen oder nicht. Das fragen sich die Gerichte dann.
Wie ist denn eigentlich überhaupt die Rechtslage in Deutschland beim Thema Rasen und bei Unfällen, die damit passieren?
Also Raserei war ja vor 2017 eine Ordnungswidrigkeit und dann wurde ab Oktober 2017 das Gesetz verschärft. Das heißt, es wurde dann quasi nicht mehr als Ordnungswidrigkeit eingestuft, sondern ins Strafgesetzbuch aufgenommen. Und es ist dann ein Paragraph, das nennt sich Paragraph 315d. Und somit können jetzt Raserdelikte auch als Straftat härter bestraft werden. Viel strenger als eine Ordnungswidrigkeit, also viel härtere Strafen. Du kannst bis zu 10 Jahre Haft bekommen. Was sich mit diesem Gesetz auch noch geändert hat, ist, dass Einzelrennen jetzt auch strafbar sind und dass damit sozusagen auch härtere Strafen für Alleinraser möglich sind.
Was ist ein Einzelrennen?
Ein Einzelrennen ist zum Beispiel, wenn du innerorts bei 50 unerlaubt beispielsweise 150 fährst oder wenn die Polizei dich dabei erwischt, dass du alleine durch die Straßen rast, ohne Rücksicht auf die anderen Verkehrsteilnehmer.
Mhm. Ich erinnere mich, in den letzten Jahren haben doch Fälle für Aufsehen gesorgt, dass erstmals Menschen, die jemand anders getötet haben, dadurch, dass sie gerast sind, sogar wegen Mordes verurteilt worden sind, richtig?
Richtig.
Weil da argumentiert wurde, naja, an manchen Stellen, wenn man da so zu schnell fährt, dann ist es eigentlich mit Vorsatz. Dann ist einem klar, dass man da jemand töten könnte. Wann passiert das? Kannst du da was zu sagen?
Ja, das ist der Knackpunkt eigentlich, den du gerade ansprichst. Ich muss mal ein bisschen ausholen. Das ist bei diesem Gesetz so, dass du natürlich im Strafgesetzbuch bist, bei einem Raserdelikt. Und sogar Einzelrennen, wie in dem Fall von Yannick, können sozusagen als Einzelrennen bewertet werden und entsprechend dann auch härter bestraft werden. Und bei diesem Gesetz ist es aber ganz wichtig, dass du zwischen Vorsatz und fahrlässiger Tötung unterscheiden muss. Das heißt, derjenige, der ein Rennen fährt und dabei jemanden verletzt oder dabei jemand sogar stirbt, da muss man natürlich gucken, hat er vorsätzlich gehandelt oder fahrlässig. Fahrlässig bedeutet ja, dass er da nicht wirklich wollte, dass jemand dabei umkommt oder stirbt. Und er wollte nicht wirklich jemanden verletzen oder töten. Und beim Vorsatz ist es natürlich eher so, dass du wirklich billigend im Kauf nimmst, dass jemand dabei umkommt. Sprich, du rast oder du fährst ein illegales Rennen und gibst dann dabei alles an Kontrolle ab. Das heißt, die ist dann in dem Moment egal, was passiert. Du nimmst es billigend in Kauf, dass jemand dabei verletzt werden könnte oder sogar sterben könnte. Und Das Schwierige daran ist, dass du nicht in die Köpfe der Raser gucken kannst. Das heißt, man muss dann anhand der äußeren Umstände versuchen, irgendwie nachzuweisen, dass dieser Raser in dem Moment vorsätzlich gehandelt hat. Und das ist immer einzelfallabhängig und das ist ganz, ganz schwierig für die Gerichte.
Und du hast jetzt gesagt, das ist immer eine Einzelfallentscheidung. Wie war das Urteil im Fall von Yannick?
Der Täter, der Yannicks Unfall verursacht hat, war auch zunächst angeklagt wegen § 315d, also Alleinraser. Und am Ende konnte ihm das nicht mehr nachgewiesen werden. Ein Einzelrennen nachzuweisen ist häufig nicht leicht für die Gerichte. Man muss bestimmte äußere Umstände mit einbeziehen. Im Fall von Yannick war es zum Beispiel so, dass dieser Raser im BMW gefahren ist. Sein BMW hatte 270 PS und im Gutachten später konnte man zum Beispiel sehen, hat er ganz durchgedrückt oder nicht. Und da gibt es in diesem Paragraphen 315d Einzelrennen einen Punkt, der sagt, man muss die höchstmögliche Geschwindigkeit erreichen wollen. So, das kannst du aber, wenn du 100% aufs Pedal drückst, also ganz durchdrückst. Das ist ein bisschen komplex. Im Fall von Yannick ist der Raser sozusagen schnell gerast, aber sein Auto hätte noch schneller rasen können.
Okay, und das heißt, was war da am Ende das Urteil in diesem Fall?
Das Urteil war, ja, fahrlässige Tötung tatsächlich. Dann bekommt er eine mildere Strafe und am Ende waren es 40 Monate, also knapp 3,5 Jahre.
3,5 Jahre. Man muss dazu sagen, der mutmaßliche Täter hat Revision eingelegt. Das heißt, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Du hast gesagt, der Fahrer war auch alkoholisiert. Hat sich das in irgendeiner Form ausgewirkt aufs Strafmaß?
Das ist natürlich auch so, wenn jemand alkoholisiert fährt, dass es auch mehr dafür spricht, dass er fahrlässig gehandelt hat.
Und eben nicht mit Vorsatz. Also das heißt, es wirkt sich strafmildernd aus.
Es ist auch etwas, was die Familie nicht nachvollziehen kann. Weil in dem Moment, wo er ins Auto steigt, alkoholisiert, könnte man, also so sagte es die Mutter, könnte man ja auch sagen, er hat es billigend in Kauf genommen, jemanden in Gefahr zu bringen. Ne? Das weiß man ja auch. Aber tatsächlich schreibt es das Gesetz so vor. Und wenn er dann wirklich alkoholisiert da eingestiegen ist ins Auto, es hieß auch, der hatte vorher einen Streit mit seiner Freundin, also auch im Hintergrund. Und ja, und dann ist er da eingestiegen und ist über mehrere rote Ampel gerast, bis er dann Yannick erwischt hat.
Wie hat Yannicks Mutter Heike Bertram diesen Prozess erlebt?
Was sie sehr gestört hat, war, dass der Täter sich nie bei ihr so richtig entschuldigt hat. Das hat ihr schwer zugetragen. Er hat nicht so viel Reue gezeigt. Das war so ihr Eindruck. Und das hat sie schon sehr verletzt. So war mein Eindruck.
Dieser Verursacher, der war ja völlig apathisch, also völlig desinteressiert. Der hat ja überhaupt keine Regung gezeigt. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass bei ihm irgendwas angekommen ist, was er da getan hat.
Heißt, die bestehenden Gesetze, die wirken noch nicht abschreckend genug?
Also man weiß nicht, ob schärfere Gesetze dazu führen, dass es weniger Raser auf den Straßen gibt. Das kann man so nicht sagen. Aber ob die wirklich was bringen oder nicht, das habe ich auch Elisa Hoven gefragt. Elisa Hoven ist Professorin an der Uni Leipzig für Strafrecht und sie hat sich intensiv mit dem Gesetz beschäftigt, mit dem Paragraphen 315d. Und Elisa Hoven sagt, man könnte das Gesetz nochmal reformieren, weil das Gesetz schon an einigen Stellen bestimmte Punkte hat, die es den Gerichten nicht so einfach macht.
Ich würde mir da wünschen, dass der 315d auch noch einmal reformiert wird, dass man diesen Gefährdungsvorsatz überhaupt nicht braucht. Dass man sagt, wenn jemand so ein illegales Rennen fährt und dadurch tötet er eine Person, dann müssen wir eine härtere Strafe aussprechen können.
Nico Klaasen, der früher eben illegale Rennen gefahren ist, sagt eben, dass höhere Strafen vielleicht zwar gut sind, aber nicht wirklich was bringen. Weil du denkst nicht als Raser an die Strafen. Du denkst nur in dem Moment ans Rasen, an die Rennen, die man fahren will. Interessant ist aber dabei, dass wenn dann ein Unfall passiert ist und da etwas Schlimmes passiert ist, dass es keine Wiederholungstäter mehr gibt. Also derjenige, der wirklich einen Unfall verursacht hat. Ob er nun jemanden verletzt hat oder ob dabei sogar jemand sterben musste, tragischerweise, die rasen nicht mehr.
Ist das so? Lässt sich das belegen?
Das hat mir der Oberamtsanwalt in Berlin, Andreas Winkelmann, erzählt, dass er zumindest in Berlin, er ist in Berlin für die Verkehrsdelikte zuständig, noch nie Wiederholungstäter hatte.
Nico Klaassen, der fährt mittlerweile keine illegalen Rennen mehr, hast du eben kurz durchblicken lassen. Warum nicht? Warum macht er das nicht mehr?
Also Nico Klaassen ist jemand, der schnelle Autos liebt, der das schnelle Fahren liebt, der auch gerne und viel und schnell fährt. Auch heute noch. Nur früher hat er das illegal gemacht. Und dann ist leider sein Freund bei einem illegalen Autorennen verstorben. Sie haben sich am Wochenende nachts irgendwo getroffen und sind dann ihre Rennen gefahren. Und da war auch sein Freund dabei. Der wollte dann in der Nacht mit dem Motorrad rasen. Und dabei ist er gegen irgendein Verkehrsschild gefahren.
Und das hat sich angehört wie so ein Schneeball, den du so als Kind so vor so ein Verkehrsschild geworfen hast.
Und dabei hat er sich so schwer verletzt, dass er eigentlich keine Chance mehr hatte. Und Nico Klaassen hat dann dabei zusehen müssen, wie sein Freund vor seinen Augen stirbt. Also da war auch jegliche Hilfe, kam zu spät.
Ich hatte solche Schuldgefühle, daneben zu stehen, weil ich kannte, das war ja ein Kumpel von mir, der Vater oder sein Vater hat seine Frau ein halbes Jahr vorher verloren, die ist an Krebs gestorben. Und ich wusste jetzt, der Vater ist jetzt alleine. Und das war so, wo ich gedacht habe, warum bist du denn so bescheuert? Warum fährst du nicht, wenn du autoaffin bist, warum triffst du dich nicht einfach irgendwo und trinkst eine Cola? Warum fährst du ein Rennen?
Und irgendwann hat er sich dann überlegt, wie kann ich es verhindern, dass so viele illegale Autorennen auf der Straße stattfinden? Wie kann ich diese illegalen Autorennen minimieren? Wie kann ich die Raser von der Straße holen? Das waren die Fragen, die sich Nico Klaassen dann gestellt hat, nachdem er sowas erleben musste mit seinem besten Freund. Und so kam die Idee. Und dann hat er sich die Kontakte gesucht, hat die Leute entsprechend gefunden und dann versucht, mit Genehmigungen auf privaten Plätzen legale Rennen zu veranstalten.
Und also solche legalen Rennen veranstaltet Nico jetzt also. Wie kann man sich das vorstellen?
Wir waren in Brilon in NRW. Das ist quasi so ein Flugplatzgelände. Und diese Veranstaltung findet 4-mal im Jahr statt. Und auf einem Flugplatz mit einer sehr langen Rennstrecke, ich weiß gar nicht wie lang genau, auf jeden Fall so, dass zwei Autos nebeneinander wunderbar auf einer schönen geraden Strecke rennen können. Es war super gutes Wetter, da ist ein Spielplatz, muss man sich vorstellen, da sind ganz viele Familien, da ist eine Imbissbude, wo Pommes und Currywurst verkauft wird und ganz viele Autoliebhaber mit ganz vielen schönen Autos, die wirklich getuned sind, die unfassbar schnell fahren. Da sind Autoliebhaber, die sich gegenseitig ihre Autos zeigen. Da sind Leute, die gerade Reifen wechseln oder sich andere Motoren angucken, die irgendwie 1000 PS haben. So muss man sich das vorstellen. Das sind dann zwei Autoschlangen. Da stellen sie sich an, warten dann immer eine Stunde oder länger. Und die sind alle angemeldet, die Fahrzeuge, und dürfen dann gegen ein anderes Fahrzeug fahren. Die melden sich an, das wird dann zusammengewürfelt und dann tritt man quasi gegeneinander auf. Da ist dann auch so eine Uhr, die runterzählt von 3 auf 0. Und ein Moderator, der dann an der Seite steht und sagt, so, jetzt geht's los. Und dann 3, 2, 1 und dann geht's los.
Peugeot 206 S16 gegen Subaru Impreza.
Und sag mal, was haben dir die Leute erzählt, die da mitgemacht haben? Erstmal, wie sehen die diese Veranstaltung?
Wir haben natürlich gefragt, warum seid ihr hier, was wollt ihr hier? Und die erste Antwort oder die meiste Antwort, die kam, war, wir lieben es, schnell zu fahren. Wir lieben Autorennen und wir finden das super, dass es das hier gibt und können es kaum erwarten, dass es jetzt losgeht.
Einfach nur geil. Man vergisst einfach mal den Moment für einen kurzen Augenblick und ist einfach so.
Man fährt das erste Mal und man will immer mehr.
Ja, das ist Adrenalin, ne? Und ist halt besser als Drogen.
Und hast du auch erfahren, ob die Leute, die da mitmachen, sonst vielleicht auch woanders rasen oder gerast sind?
Es gibt welche, die haben gleich schon mit der Hand geschüttelt. Nein, auf keinen Fall. Geh weg mit der Kamera. Und es gibt aber auch andere, die ganz offen waren. Und bei denen habe ich natürlich auch die Frage gestellt, sag mal, jetzt Hand aufs Herz, ist es denn auch mal so, dass du, wenn du irgendwie an der Ampel stehst, das Gefühl hast, oh, ich will jetzt aufs Gas drücken und ein bisschen schneller fahren? Und das haben sie strikt abgelehnt. Sie finden das ganz toll auf legaler Strecke, aber sie würden das niemals machen. Sie wissen, dass es welche gibt, die es tun. Aber sie selber lehnen das absolut ab und würden das auch niemals tun, weil sie wissen, welche Konsequenzen das haben könnte. Und natürlich sind es auch diejenigen, die dann vor der Kamera mit dir offen sprechen. Und ich kann niemandem unterstellen, dass sie illegale Autorennen fahren dort. Aber das hat uns dann ja Nico erzählt, dass er weiß, dass es auch welche gibt auf dieser Veranstaltung, die es tun. Und er weiß es. Und genau die spricht er auch an und genau die will er auch erreichen.
Okay. Wie siehst du das jetzt nach deiner Recherche? Wie schätzt du das ein? Ist das ein Konzept, was wirklich helfen kann, Unfälle zu verhindern?
Ich glaube, dass er auch damit sicherlich welche erreicht. Er hatte einen Jüngeren auf diesem Platz, mit dem er mal ein Gespräch hatte, wo er gesagt hat, Mensch, jetzt mach das doch einfach nicht mehr, komm lieber hierher und du weißt doch, was dann passieren könnte und so weiter. Das hat er erzählt, dass er dann auch wirklich diesen jungen Menschen erreicht hat, der ihm dann wohl wiederum zurückgemeldet hat, du hast recht. Ich fände es nur so toll, wenn diese Veranstaltungen einfach öfter stattfinden würden und so weiter. Aber das ist ein Prozess und das braucht Zeit. Und hinzu kommt, dass diese Rennen nicht so oft stattfinden in Deutschland.
Und sag mal, gibt's eigentlich auch Ansätze oder Vorstöße, dass man das überhaupt mal besser kontrolliert? Also zum Beispiel mehr Kameras oder mehr Blitzer, dass auch die Polizei mehr Handhabe hat, das überhaupt zu kontrollieren?
Ob jetzt mehr Kontrollen dazu führen, dass es weniger Raser und Raserinnen gibt, weiß ich nicht. Es wird mehr kontrolliert, aber ich weiß nicht, ob das in den Köpfen der Raserinnen und Raser ankommt. Das ist wieder die Beschreibung von Nico Klaassen, ne?
Du denkst ja sowieso, mir passiert das nicht. Ich werde nicht erwischt. Der Kontrolldruck ist zu gering halt dafür. Du kannst ja auch nicht jede Straße überwachen. Wie willst du das machen? Man pickt sich ein paar Rosinen, sag ich mal, raus oder man erwischt mal ein paar, aber das sind ja bei weitem nicht die. Ich habe die Statistik jetzt nicht im Kopf, aber wenn ich überlege, dass wir damals, das war eine kleine Gruppe von 80 Leuten, wir sind fast 350 Rennen am Wochenende gefahren.
Was könnte sonst noch getan werden, um so schreckliche Unfälle zu verhindern, wie der, den Yannick das Leben gekostet hat?
Also neben der Idee von Nico, mehr legale Rennen zu veranstalten, haben mir auch viele Expertinnen und Experten in der Recherche immer wieder von Präventionsarbeit erzählt. Sie sagen, wir müssen vielleicht nicht nur in den Fahrschulen, sondern wir müssen noch viel, viel früher ansetzen, an die Schulen gehen. Das wird auch teilweise gemacht, aber das müsste mehr werden. Dass man wirklich mehr Präventionsarbeit macht. Eine Maßnahme wäre vielleicht auch nochmal, vielleicht mit denjenigen in Kontakt zu kommen, das habe ich auch gehört, die Unfälle verursacht haben, die auch bestraft wurden und dann aber sozusagen das nie wieder tun wollen, weil es so schlimm für sie war. Vielleicht muss man diese Menschen auch für die Präventionsarbeit einbinden. Das war auch ein Punkt, was mir ein Experte erzählt hat, dass man die zusammenbringen könnte, dass man in der Präventionsarbeit halt wirklich ja, Menschen, die schlechte Erfahrungen hatten und Menschen, die früher gerast sind und es heute nicht mehr tun, also so Menschen wie Nico Klaassen und andere, dass man die mit ins Boot holt.
Esra, vielen Dank dir.
Ja, sehr gerne, danke dir.
Esra Oeser hat für Panorama 3 vom NDR zu illegalen Autorennen recherchiert. Ihren Film dazu findet ihr in der ARD Mediathek. Den Link auch nochmal in den Shownotes dieser Folge. Autorin dieser Folge FKM ist Axinia Weihrauch. Mitgearbeitet haben Jasmin Brock und Nicole Dienemann. Produktion Christiane Gerhäuser-Kamp, Marie-Noel Zwieler, Hanna Brünjes und Lisa Krumme. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns dann morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und noch ein Podcast-Tipp. Wusstet ihr, dass es Berufsfeuerwehren nur in Großstädten gibt? Überall sonst kommen Freiwillige, wenn es brennt. Die Geschichten, die sie bei ihren Einsätzen erleben, die hinterlassen oft Spuren. Die brennen sich ins Gedächtnis ein. Um diese Erlebnisse der Freiwilligen Feuerwehr geht's im Podcast Mein Einsatz. Findet ihr in der ARD-Audiothek und den direkten Link dorthin auch nochmal in den Shownotes dieser Folge.